Lob und Dank. Dies ist ein Tag, den Gott uns wieder schenkt, dass wir Gottes Wort hören, und Gottes Wort ist nicht gebunden. Auch wenn wir Verbote haben und Auflagen haben und was weiß ich, was wir doch alles haben, Gottes Wort ist nicht gebunden. Also das Wort Gottes kann überall gehört werden, und ich bin manchmal so begeistert, wo meine Predigten überall auf der Welt gehört werden, sogar in Gebieten, wo die nicht einmal Deutsch sprechen. Also, aber dort sind Deutsche, die Deutsch verstehen. Ich denke nur Mauritius oder Spanien oder wo auch immer, wo, Norwegen, von Norwegen. Wir haben für eine Schwester neulich gebetet aus Norwegen, die war krank und Gott hat sie aufgerichtet. Gott hört bis nach Norwegen unsere Gebete und Gott erhört uns. Sein Name ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Ich möchte noch erinnern, brennt bei dir die Kerze zu Hause? Wir haben die Kerzen angezündet. Wir sind verbunden miteinander durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja unkonventionell, der Heilige Geist ist nicht gebunden, ist nicht am Raum gebunden, nicht an Zeit gebunden, nicht an eine Menge von Leuten gebunden, er ist ungebunden. Und deshalb, ich möchte das Wort Gottes predigen heute. Mein Thema ist der besiegte Feind. Ich lade dich ganz herzlich ein, auch die nächsten Themen im Internet zu hören und auch die alten Themen. Das waren auch ganz tolle, gute Themen, die empfehle ich weiter zum Nachhören und einfach zu testen. Vielleicht ist da etwas dabei für mich, für mein geistliches Leben. So, gestern war das Thema, Gott gibt uns Durchbrüche, und heute, Gott gibt uns Sieg. In Jesus Christus haben wir den Sieg. Wir lassen uns vom Teufel nicht unterkriegen. Egal was ist, wir müssen anständig sein, wir müssen ja Verstand walten lassen, uns nicht in Gefahr unnötig begeben. Wenn er Gefahr begibt, da kommt er drin um, heißt es einmal. Ja, wir haben die Freiheit, das zu tun und das nicht zu tun, aber wir handeln nach dem Wort Gottes. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen, in aller Liebe, in aller Liebe. Wir sind geboren, um zu kämpfen, von Anfang an, von ersten Augenblick meines Lebens, von den ersten paar Sekunden meines Lebens, das habe ich bei meinen Kindern gesehen, das war bei mir wahrscheinlich auch nicht anders, habe ich geschrien, gebrüllt, und dann, ich war am Leben. Wenn wir leben, verstehst du, wir machen Laute, wir geben das weiter, was Gott uns gegeben hat. Und jeder Mensch ist zum Kämpfen geboren. Jeder Mensch führt zwei Kämpfe in seinem Leben, auf jeden Fall in zwei Richtungen. Ich weiß nicht, ob du schon drüber nachgedacht hast. Wir führen einen inneren Kampf und wir führen einen äußeren Kampf. Der innere Kampf ist ein geistlicher Kampf. Das hat mit unserem Kopf alles zu tun. Und der äußere Kampf ist ja mit der Arbeit, Geld verdienen, sich um sein Leben sorgen, einfach sich durchzusetzen, sich zu behaupten. Wer sich nicht behauptet, der kommt auch nicht durch. Und wir müssen geistlich auch uns behaupten. Der Feind ist besiegt. Ich werde über mehrere Feinde sprechen, über die Feinde des Glaubens, aber auch über meine persönliche Feinde. Ich weiß nicht, wer dein und mein Widersacher ist, aber ich weiß, wer meins ist. Das ist der Teufel und das bin ich selber. Ich bin selbst der größte Widersacher. Ich will nicht, und wenn ich nicht will, keine 10 Pferde kriegen mich irgendwo hin. So, wir führen einen Kampf nach innen und nach außen. Der Kampf gegen sich selbst ist der schwerste Kampf. Wer sich selbst besiegen kann, der hat Sieg. Der kann über die Städte herrschen, so steht es in der Bibel einmal. Wer ja diesen unsichtbaren Kampf im Geist gewinnt, und das sieht keiner, keiner kann das kontrollieren, und so weiter. Einen bewussten und einen unbewussten Kampf. Wir führen also einen Kampf, der uns bewusst ist, aber manchen Kampf führen wir unbewusst, und wir fragen uns, warum? Warum ist mit mir das und jenes los? Der eine kämpft einen reellen Kampf und manchmal kämpfe ich auch einen reellen Kampf. Manchmal sogar nachts im Traum. Früher, als ich noch viele Albträume hatte, da habe ich die Bettdecke zusammengerollt und aus dem Bett rausgeschmissen. Plötzlich dachte ich, was ist da los? Weißt du, wir träumen nachts und da führen wir auch Kämpfe durch in unseren Träumen. Da kämpfen wir mit der unsichtbaren Welt, mit Dämonen manchmal, mit Engel, mit Gott. Da ist dieser alte Jakob, der nach Hause kam, der hat die ganze Nacht gerungen, im Geist dort am Fluss Nil, mit Gott gekämpft, und Gott sagt, du hast nicht mit Menschen gekämpft, sondern du hast mit Gott gekämpft. Also wir kämpfen von Anfang an auch mit Gott. Nein, das will ich nicht. Das kann ich nicht tun. Das ist nicht der Plan Gottes für mein Leben. Und so weiter. Und wir hadern mit Gott. Das ist ein Kampf, der tagtäglich ausgefochten wird. Jesus im Garten Gethsemane kämpft einen riesigen Kampf. Das war so massiv, dieser Kampf. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und diesen Kampf muss ich tagtäglich kämpfen. Gott, dein Wille geschehe. Was du willst, was du geplant hast, das, was du für mich vorgesehen hast. Also einen reellen und einen unreellen Kampf. Wir kämpfen gegen unsere Ängste. Es gibt eingebildete Ängste und es gibt reelle Ängste. Und wir haben Ängste in dieser Welt. Zurzeit die ganzen Leute, die da mit diesen Schutzmasken rumlaufen, die haben Angst. Und das sind Zeichen der Ängste. Menschen, die diese Masken tragen, die haben Angst. Gewiss, wir müssen uns schützen. Aber die Mediziner haben am Anfang gesagt, diese Masken taugen nichts, die nützen nichts. Verstehst du, es sind nur, dass du dich vielleicht schützt oder dass du die anderen schützt. Aber schützen tun wir uns nicht. Wenn Gott uns nicht schützt, liebe Leute, schützt uns niemand. Da kannst du doch wirklich einen Weltraumanzug anziehen und du wirst nicht geschützt werden. In aller Liebe, in aller Liebe. So, Gott kämpft für uns, Gott ist für uns und auch Gott ist im Kampf ständig mit uns und mit der Welt, mit dem Teufel. Jesus hat einen großen Kampf auf Golgatha ausgefochten. Du weißt ja, wie er gekämpft hat, wie er gerungen hat. Er hat alles erduldet und alles ertragen. Es waren unsichtbare Mächte, die er besiegt hat. Und meine Bibel sagt, wir haben als Christen, als Gläubige, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich kämpfe nicht gegen Menschen. Ich kämpfe nicht gegen Regierungen. Gewiss, ich muss mich da durchsetzen und behaupten. Aber mein richtiger, wirklicher Kampf ist mit dem Geist. Mit diesen bösen Nachbarn, mit meinem Chef oder meinem Mitarbeiter, meine Kollegen, die mich mobben wollen, die mir zusetzen wollen. Ich muss mich durchsetzen und mich behaupten. Und so wie ich innen drin bin, so bin ich auch draußen. Bin ich innen drin ein Waschlappen, ein Feigling, ein Angsthase, ein so, der immer nachgibt, immer Kompromisse macht, so bin ich auch draußen. So, ich setze mich durch. Und ich lernte mehr und mehr in meinem Leben durchzusetzen von Anfang an. Und dass ich Johannes Matthäus bin und dass ich hier lebe. Ich habe mich durchgesetzt vor Milliarden von Samenkörnern von meinem Vater, die sich da einnisten wollten mit meiner Mutter und so weiter. Ich habe mich durchgesetzt, ich habe gekämpft, also die Eizelle und plötzlich, ich bin gekommen. Ich will leben, weil Jesus lebt. Ich will auch leben und so geht's geistlich, der Kampf geht's geistlich. Als ich Christ wurde und ich habe gedacht, oh, schönes Leben, wir haben keine Kämpfe mehr. Und was ist passiert? So viele Kämpfe habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Wir haben gedacht, entweder mache ich was falsch, habe ich was nicht verstanden oder was auch immer sein mag. Wir haben so viele Kämpfe, auch als Christen. Wenn du denkst, das christliche Leben ist ein Schlaraffenleben, dann bist du auf dem Holzweg. So, wir kämpfen. In unseren Träumen kämpft Gott mit uns. Im Wachzustand kämpfe ich mit der Wirklichkeit. Mit den bösen Leuten, mit irgendwelchen Mächten, die mich manipulieren wollen und so weiter. Ich kämpfe gegen das Leben und muss mein Leben behaupten. Wir werden von Krankheiten bedrängt, welcher Art auch immer. Wir werden angefochten, wir werden klein gemacht. Die Leute hacken an einem rum. Ich muss mich durchsetzen. Ich brauche dickes Fell, einen dicken Panzer, dass ich geschützt bin. So. Wir kämpfen in dem Wachzustand gegen die Wirklichkeit, gegen unser Schicksal. Was mir passiert? Und mir passiert jeden Tag was. Jeden Tag läuft mir ein Laus über die Leber. Jeden Tag tritt jemand auf meine Hühneraugen. Habe ich keine, aber trotzdem. Nur nebenbei, dass du weißt, wir haben, sobald wir miteinander zusammenleben, haben wir Probleme. Da gibt's Reibungen. Der eine will sich durchsetzen, der andere will sich behaupten. Und ich muss mich auch behaupten. Ich lebe, hat Jesus gesagt. Ich lebe. Und du sollst auch diesen Gedanken in deinem Inneren behalten durch die Gnade Gottes. Ich lebe. Ich bin. Und ich lasse die anderen auch leben. Ich muss die anderen auch leben lassen. Das ist auch ganz wichtig. So, wir kämpfen gegen Krankheiten, gegen die Elemente, gegen das Meer. Wenn ich ein Seefahrer bin und dergleichen. Wir kämpfen gegen die Stürme des Lebens, gegen Mitmenschen, gute und schlechte Mitmenschen, wir müssen sie uns behaupten, mit Erfolg und so weiter. Ich kämpfe gegen das Negative, egal was das ist, das Negative muss ich bekämpfen, beseitigen, das Unkraut muss ich jäten. Was glaubst du? Ich denke manchmal, so wie dieser Bauer in der Bibel, der hat guten Weizen gesät und am nächsten Tag, als er vorbeigeht, er sieht, dass diesen falschen Weizen, Unkraut, und fragt, wer hat das gemacht? Und dann heißt es in der Geschichte, was Jesus erzählt, dein Feind, dein Widersacher, als du schliefst nachts, ging und hat er bösen Samen ausgestreut. Die Engländer, die haben überall, wo sie hinkamen, den englischen Rasen ausgestreut und so weiter. Überall, wo Engländer mal sich niedergelassen haben, als Seefahrer, einer hat nur einen Sack englischen Rasen mitgenommen und ausgesät. Und überall auf der Welt gibt es englischen Rasen jetzt inzwischen. Verstehst? Der hat ausgesät. Und manche Leute verbreiten negative Gedanken, negative Worte. Und du musst ständig dagegen ankämpfen und sagen, nein, das ist nicht wahr. Und die glauben es dir nicht. Und du musst immer wieder die durchsetzen. Wisse, wo der Kampf herrscht. kommt, wo er stattfindet. Und ich sage dir eines, zuallererst, es fängt bei mir im Kopf an. Der ganze Kampf, der ganze Shit fängt bei mir im Kopf an. Ich lese 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Das sind unsere Feinde, diese menschlichen Gedankengebäude. Das, was mir anerzogen ist. Viele Menschen können nicht über ihre Schatten springen. Weil mein Papa hat es so gelehrt, meine Mama hat es so gelehrt. Und was meine Mama mich nicht gelehrt hat, das kann ich nicht. Bei den wilden Tieren ist, was die Mama nicht gefressen hat und nicht gejagt hat, das jagt auch das Baby nicht. Der Babylöwe oder der Babytiger oder wer auch das ist. Die Mama und Papa, die lehren uns Dinge. Und wir haben uns angewöhnt, ja, meine Mutter hat nie das gekocht und nie gegessen. Deshalb esse ich auch nicht. Bis ich mich überwinde. Also hier im Kopf passiert alles. Wir sind jeden Tag im Krieg und der Kopf, unser Gedanken ist unser Schlachtfeld. Und wer das nicht weiß, wer das nicht begreift, der denkt, also ich weiß nicht, was mit mir los ist. So war es mit mir. Jahrelang, bis ich das kapiert habe, dass mein Kampf im Geist passiert. In meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinen Willen, in meinen Wünschen. Dort passiert der ganze Kampf. So viele wissen es nicht und deshalb kämpfen sie da gegen die Luft und fechten und sagen, ach, Halleluja, Jesus ist Sieger. Jesus ist nicht Sieger. Ich muss es in meinem Kopf umsetzen, den Sieg Jesu Christi. Von Golgatha, wo Jesus starb, da ist sehr wichtig, ein sehr interessanter Gedanke. Da wird geschrieben, Jesus starb auf Golgatha, übersetzt Schädelstätte. Hochinteressante Passage. Die meisten lesen drüber hinweg. Mir nützt und hilft gar nichts, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich habe nichts davon. Ich war gar nicht dabei. Jetzt muss ich das, was auf dem Hügel Golgatha geschehen ist, übernehmen und in meinem Schädel übersetzen, übertragen. Jesus starb auf Golgatha, so wie er gekämpft hat, so muss ich weiterkämpfen. In seine Spuren muss ich weitergehen und weiterlaufen. Ich muss das Ziel, das Jesus hatte und angepeilt hatte, das muss ich anpeilen und weitermachen. Auf Gedeih und Verderb, so wie Jesus, bis ich sagen kann, es ist vollbracht. Also, deine Schädelstätte ist so wichtig, dass du das überträgst, was alles passiert ist durch die Kraft und Gnade Gottes und durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Wer das nicht weiß, der kämpft umsonst, vergeblich. Ja, Jesus hat alles vollbracht. Von wegen. Gar nichts hat er vollbracht. Wenn ich genau fragen würde, was hat Jesus wirklich auf Golgatha vollbracht? Er stirbt als ein Versager in aller Liebe. Und die Leute spotten. Anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Er starb. Er zeigt uns, wie wir sterben sollen, wie wir leben sollen. Nicht nachgeben, konsequent sein, seinen Weg verfolgen auf, ja, bis zum Schluss. Und er hat bis zum Schluss durchgehalten. Das ist, was Jesus uns lehrt von Golgatha. Also, deine Schädelstätte ist wichtiger, als du denkst. Wichtiger als Golgatha, wichtiger als Jerusalem, wichtiger als alles, Herr Sinai oder, und was alles, was in der Bibel so alles noch so steht, das musst du jetzt alles übertragen auf dein persönliches Leben. Ich lebe, sagt Jesus. Und ihr sollt auch leben, genau so leben, wie ich gelebt habe. Die meisten glauben, ja, ich muss mit Menschen kämpfen, ich muss mit der Regierung kämpfen, ich muss mit meinen Umständen kämpfen. Nein, ich muss zuerst mal zu Hause Sieger sein. So wie du zu Hause bist in deinem Inneren, so bist du auch in der Wirklichkeit. Wenn du zu Hause Pantoffelheld bist, wenn du zu Hause Waschlappen bist, wenn du zu Hause gar nichts kannst, dann bist du draußen, da kannst du immer noch den Löwen spielen, aber die Leute werden nicht glauben. Wir haben einen komischen Traum in der Bibel. Das ist der Traum vom Nebukadnezar im Danielbuch. Der Nebukadnezar, der ist wahnsinnig geworden und so viele Menschen werden wahnsinnig und verrückt, weil sie es nicht verstehen. Der regiert, tagsüber ist er König und nachts hat er einen Albtraum. Er ist ein Ochse, der Gras frisst, der im Tau liegt, der nichts zustande bringt. Also ein Ochse ist er. Und er war ein Ochse, ein Biest, auf Deutsch gesagt, ein Tier, so lange, bis er Gott die Ehre gab. Und in dem Augenblick, wo wir Gott die Ehre geben, wo wir Gott Recht geben, ja Herr, du bist wirklich wahrhaftig auferstanden, Jesus, du lebst, du hast alle Macht im Himmel, auf Erde und unter der Erde und ich übertrage diese Dinge in meinem Kopf. Plötzlich, als er Gott die Ehre gab, da ist er wieder König geworden, hat er nicht mehr diese wilden Träume gehabt. Diese Horrorträume, diese Horrorvisionen und was auch alles gewesen ist. Die meisten Leute glauben, ja, wir haben mit Menschen zu kämpfen, mit den Systemen, mit Religion, mit dem Geld, mit Finanzen, mit dem Arbeitsamt. Ach, mit was wir alles zu kämpfen haben. mit den Nachbarn, mit, ja, das Finanzamt, die sitzen mir auf die Pelle und die fordern von mir und so weiter. Nein, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zuerst zu kämpfen. Wir haben mit Mächte, Fürsten und Gewalten zu kämpfen. Bekehrung ist ein Umdenken. Wenn ich mich bekehre, in dem Augenblick, wo ich mich bekehre, ja, kämpfe ich in eine ganz andere Richtung. Ich erzähle eine Geschichte, oder versuche ich zu erzählen zumindest. Und in dieser Geschichte ist so, da ist ein Ritter, der hat einen anderen Ritter, so einen kleineren Ritter unter sich und beaufsichtigt ihn. Und der Ritter geht immer wieder auf zum Kampf und dann kommt er ganz verdreckt, verbeult in seiner Rüstung nach Hause. Und dann fragt der Ritter, der Chef, sein Boss, wo warst du heute? Ja, ich habe gekämpft, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, wo warst du? Im Süden, sagt er. Aber dann sagt der Ritter, der Hauptritter, der Fürst, ja, mein Herr, aber ich habe dort keine Feinde. Dann sagt er, aber jetzt hast du welche. Verstehst? Jetzt hast du. Wir kämpfen oft in die falsche Richtung, liebe Leute. Wir kämpfen mit Menschen und jetzt haben wir Probleme. Jetzt haben wir den Salat. So, in die falsche Richtung. Und dort bekommen wir neue Feinde, wo wir vorher gar keine Feinde gehabt haben. Wir denken, wir müssen das dem Mann sagen. Nein, wir sollten im Geist diese Mächte binden und lösen. Das passiert alles im Geist, in meinem Kopf, in meinem Schädel. Golgatha ist die Schädelstätte. Unser Denken muss erneuert werden. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir weiter an unseren Lügen glauben, die wir uns einbilden und einreden und ja, vermuten. Ja, Vermutungen sind auch solche Feinde, die uns irgendwie der Teufel einpflanzt. Hast du es gesehen? Der hat dich nicht gegrüßt. Und der will von dir nichts haben. Der macht einen großen Bogen um dich. Und so kriegst du Ängste und das steigert sich hoch. Wir schaukeln uns hoch dabei. So wichtige Entscheidungen werden oft getroffen auf falschen Informationen, die die Menschen haben. Unser Verstand wird jeden Tag unterbrochen mit negativen Gedanken, mit Gedanken des Misstrauens. Da werden wir überschüttet. Glaubst du wirklich, dass Gott dich lieb hat? Glaubst du, dass der Herr dich wirklich versteht? Glaubst du, dass der Herr dich wirklich hört? Und wo ist Gott, wenn ich seine Hilfe brauche? Wo ist das alles? Ja, viele werden überschüttet von Misstrauen, von Zweifeln. Wir werden bombardiert mit Ängsten aller möglichen Art. Der Teufel weiß und versteht uns zu ängstigen. Und diese Dinge sind für uns destruktiv, zerstörerisch, schädlich. Sie entmutigen mich. Ach, soll ich nicht lieber absagen? Soll ich lieber nicht kündigen? Soll ich lieber nicht hingehen? Soll ich lieber meiden? Soll ich mich nicht aus dem Haus trauen? Ach, was weiß ich? Da jagt sowieso den Hund auf mich zu. Und so weiter. Und hetzt da, was weiß ich, die Leute auf mich. Die Dinge, die wir so hören und so weiter, die gehen in mein Hintern. Es sei denn, ich habe einen Panzer, ich habe Schutzmaske, Schutzglas, verstehst du? So laufen die Leute zurzeit mit dem Schutzglas, verstehst du? Dann nützt nicht mal der Mundschutz was, das Schutzglas, verstehst du? Du brauchst so einen Schutz, dass du diese Dinge gar nicht siehst. Dass du blind wirst für diese Dinge. Und ich habe gestern euch gesagt, im Leben ist es genauso. Gott muss uns die Augen öffnen. Wenn Gott uns die Augen öffnet, dann Halleluja. Aber wenn Gott uns nicht die Augen öffnet und der Teufel, die Menschen, die Schule oder was weiß ich, die Medien uns die Augen öffnen, dann kriegen wir die Augen nicht mehr zu. Der Teufel, ja, da siehst du immer nur die Fehler, nur das Schwarze, nur das Negative. Da kannst du den Leuten zeigen und sagen, guck mal, das Blatt ist weiß. Und dann machst du einen Punkt und dann fragst du, was sehen sie? Einen schwarzen Punkt. Die Menschen sehen immer den schwarzen Punkt, aber sehen nicht das weiße Blatt, die vielen Möglichkeiten, die wir haben. Das ist der Mensch, weil er falsch programmiert ist. Er sieht immer das Negative, weil der Teufel ihm die Augen geöffnet hat. Die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was ist das? Gut, dass du fragst. Halte dich an göttliche Wahrheiten. Der Teufel versucht einfach, Gott irgendwie in Misskredit zu ziehen und zu sagen, ja, das kannst du nicht, Gott will es nicht. Oder zu der Eva, was hat er der Eva erzählt? Er hat gesagt, sollte Gott gesagt haben? Er hat nichts Falsches gesagt, er hat nicht Gott gelästert. Er hat nur gesagt, sollte Gott gesagt haben, ist das für dich? Falsch verstandene Bibelstellen, die bringen uns in die Teufelsküche. Halt, sollte Gott gesagt haben? Deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, was die Bibel sagt, und zwar im Zusammenhang. Ich mag nicht, wenn die Leute nur Bibelverse rauspicken, so wie die Rosinen aus dem Hefezopf. Du solltest im Zusammenhang die Bibel lesen. Dort steht die Wahrheit nämlich im Zusammenhang. Nicht nur die Rosinen, die so einem gut schmecken. Du solltest wissen, Der Teufel ist besiegt, der ist gefallen, der ist auf die Erde geworfen und er darf und wird nicht mehr aufstehen. Und dann in dem Namen Jesu habe ich den Sieg. Auf Golgatha ist es vollbracht und es übertrage jetzt in meine Schädelstätte. Oh, da ist viel Platz drin. Und meine Schädelstätte ist rund. Wenn du meinen Schädel anguckst, verstehst du, ich habe einen runden Kopf. Ich bin ein Deutscher. Und die Deutschen haben einen runden Kopf, die anderen haben einen kantigen Kopf. Aber im runden Kopf, weißt du, warum der runde Kopf so wichtig ist? Dass ich mich in jeder Richtung bewegen kann. Verstehst du? Ich muss nicht nur stur in diese Richtung und in jede Richtung denken. Ich bin flexibel. So viele christliche Menschen sind nicht flexibel. Die denken, so muss es sein. Das sind Schmalspurchristen. So muss es passieren. Aber ich kann mich so und so bewegen. Manche Leute verstehen nicht, ja, der ändert ja jeden Tag seine Meinung. Ich ändere oft meine Meinung. Manchmal 10-mal am Tag. Ja, ich mache Fehler und ich lerne aus meinen Fehlern. Und ich muss jeden Tag mindestens 500 Mal vergeben. Was glaubst du, wie schwierig das ist? 500 Mal, so viel kann ich gar nicht rechnen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Die Wahrheiten, die müssen übertragen werden auf dein persönliches Leben. Seine Festungen sind zerstört, die Festungen Satans. Er hat nichts mehr zu melden. Sie sind schon eine Ruine. Er ist aus dem Himmel geworfen, er ist auf der Flucht. Und jetzt sollst du den Teufel jagen. Hast du es verstanden? Du sollst den Teufel jagen. Nicht, dass der Teufel dich jagt, sondern du sollst den Teufel jagen. Auf der Flucht. Ihr sollt die Dämonen vertreiben. Weg, 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 weg. Verstehst du? Jetzt kommen meine Panzer. Oder was es auch immer sein mag. Die Gnade Gottes, die Herrlichkeit des Herrn. Er ist auf der Flucht. Er sucht verzweifelt eine Bleibe, wo er bleiben könnte. Steht ja in der Bibel. Die Geister, die ausgefahren sind, die suchen eine Bleibe, durchwandern wüste Städten. Und wenn sie nichts finden, kommen sie wieder zurück und sagen, Herr Matutis, darf ich bei Ihnen mich einquartieren in Untermiete? Dann sucht er irgendwo Plätzchen. Ob es jetzt im Keller ist oder im Dachboden ist, spielt jetzt keine Rolle. Diese Dämonen, diese Geister, die ausgefahren sind, die ja ihre Macht an mir verloren haben, die versuchen sich irgendwo einzunisten. Und der Teufel versucht so ein Kuckucksei in unser Leben zu legen. Warte mal, bald ist Mai. Bei uns in Litauen war Mai der Kuckucksmonat. Verstehst du dann? Und der Kuckuck, der versucht irgendwo ein Ei zu legen im anderen Vogelnest oder lässt er ausbrüten. Das ist der Teufel. Der Teufel ist so ein Kuckuck, der irgendwo so etwas reinlegt und dann wundert sich die Mutti, wenn sie dann brütet und sagt, ich weiß gar nicht, das Ei habe ich nicht gelegt. Ich habe 3 Eier gelegt, aber da sind ja 5 drin oder 4. Und dann wundert sie sich nachher, was alles passiert. Der Teufel versucht in unsere Köpfe, in unserer Schädelstätte uns zu impfen, zu infiltrieren. Wir leben siegreich, wenn wir alles Fremde aus dem Nest rauswerfen. Vielleicht ein lieber mehr rauswerfen als eins zu wenig. Und dann lieber dabei bleiben bei dem Wenigen, bei dem Etwas dabei bleiben und die Sache erledigen. Wir sind im Krieg und unser Schlachtfeld ist unser Verstand. Halte auch dich nicht groß an die Bibelstellen, die du nicht verstehst. Ja, das ist gar nicht wichtig, dass du alles verstehst in der Bibel. Wir wollen alle so Schlaumeier sein und alles verstehen. Zum Spurgeon, diesem englischen Prediger, kam mal ein Bruder, der sagte, oh, Bruder, ich habe so Probleme, ich verstehe so viele Bibelstellen nicht. Dann sagt er, Bruder, was machst du beim Fischessen? Mit den Gräten. Was machst du mit den Gräten? Dann sage ich, die lasse ich liegen. Und genauso mit den Bibelstellen, die du nicht verstehst, lass sie einfach liegen. Genauso Danielbuch und die Offenbarung, wer sind die 144.000? Ja, die Leute hängen da dran. Diese Tage schrieb mich jemand, weil da habe ich ja irgendwo gesagt, ich habe die Offenbarung schon ein paar Mal durchgelesen. Ich habe ja sogar in einem Hauskreis in Leonberg bei Stuttgart, habe ich 3 Jahre lang Vers für Vers an der Offenbarung gearbeitet. Also ich kenne die Offenbarung. Und dann fragt er, was denkst du darüber, was denkst du darüber? Für mich ist die Offenbarung ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe eine Erkenntnis bekommen. Wenn die Zeit reif ist, werden wir wissen, um was es wirklich gegangen ist. Manchmal ist die Zeit noch gar nicht reif. Deshalb ist das Buch versiegelt. Bis die letzte Zeit, heißt es im Daniel einmal. So, wir sind im Krieg. Hör auf Gott, auf seine Gedanken. Das, was du verstehst, das ist wichtig. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, ich habe keine Probleme mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Ich habe die große Probleme nur mit Bibelstellen, die ich verstehe. Denn die muss ich tun. Die muss ich ausleben. Die muss ich praktizieren. Die Bibelstellen, die ich verstehe, nicht die ich nicht verstehe. Und ich bin froh manchmal, dass ich so viel nicht verstehe. Gott sei Dank. Du sagst ja, wie bitte, Bruder, man tut es ja. Wenn ich den Willen Gottes weiß und den Willen Gottes nicht tue, ich kriege viele Streiche. Aber wenn ich den Willen Gottes weiß, da wird viel von mir verlangt. Und in der Bibel heißt, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nur nebenbei. Mach wie Jesus. Jesus hat jedes Mal, als der Teufel angefochten und versucht hat und so weiter, er hat immer Nein gesagt. Nein. Ich mache aus den Steinen kein Brot. Ich fliege nicht vom Turm runter. Ich ziehe keine Show ab. Nein, nein, nein. Und wir sollten Nein sagen. Viel öfters, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wie oft geben wir dem Teufel den kleinen Finger und er krallt sich da fest. Im Krieg musst du sehr wachsam sein. Du musst den Feind sehr genau kennen. Das ist ein Gauner. Weißt du, der verstellt sich wie ein Engel des Lichts. Er redet freundlich, er schleimt. Und der bei dir schleimt, schleimt bei anderen auch wieder, verstehst du, redet auch so viel, verstehst du? Der erzählt überall das, was er dir erzählt von anderen, das erzählt er von dir bei anderen. Verstehst du? Also pass auf, wir sind im geistlichen Krieg. Je weniger die Leute von dir wissen, desto gesegneter bist du. Gott lässt dich mit dem Teufel kämpfen. Er lässt die Dämonen, dass du sie vertreibst. Du sollst die Dämonen vertreiben. Manche Leute fragen, was ist ein Dämon? Ich weiß nicht, ob du schon einen Dämon gesehen hast. Es gibt keine Dämonen. Dämonen sind Gedanken, sind Gebilde. Da braut du was zusammen und dann hast du einen Schnaps und dann bist du verrückt. Verstehst du? Dämonen machen die Menschen verrückt. Und Jesus hat die Dämonen ausgetrieben mit seinem Wort. Sei doch nicht verrückt. Sei doch nicht wahnsinnig. Komm runter. Die Erde geht weiter, das Leben geht weiter. Spiel nicht verrückt. Das sind Dämonen. Verrücktheiten, die Menschen sich zusammenbrauen. Hat nichts zu tun mit irgendeinem Geist. Das sind gefallene Geister, gefallene Gedanken, die mit Gott absolut nichts zu tun haben, die im Widerspruch zu Gott stehen. Das sind Dämonen. Gott will dich durch deine Kämpfe, dass du dich bewährst in deinen Problemen und in deinen Kämpfen will er dich befördern. Und je mehr Kämpfe du hast, desto mehr Auszeichnung hast du nachher. Sei doch froh, dass du Kämpfe hast. Danke Gott für die Schwierigkeiten. Gott will dich durch die Schwierigkeiten weiterbringen. Wenn du einen Teufel besiegt hast, in dem Namen Jesu, und dann kommst du zum nächsten, der bückt sich schon, du musst noch gar nichts mehr machen. Und wenn du zum nächsten rüber gehst, dann geht er schon in die Knie. Wenn du einen Teufel mal besiegt hast, einen negativen Gedanken überwunden hast, wenn du einmal einen Sieg hast, was du einmal kannst, kannst du immer. Ja, wenn du einmal Rad fahren kannst, kannst du immer Rad fahren. Wenn du einmal schwimmen kannst, kannst du immer schwimmen. Nur nebenbei. Wenn ein Feind auf der Bildfläche deines Lebens erscheint und so weiter, soll ich dir sagen, was mir gestern so groß geworden ist in der Predigt, dann nimm die Serviette, binde um, nimm Messer und Gabel und setz dich hin und sag, Herr, ich warte jetzt, bis du mir auftischst. Im Psalm 23 heißt, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch, jetzt warte ich, dass mir was serviert wird. Und die sitzen da und die gaffen und gucken, ja, was der ist. Manche haben Probleme mit Messer und Gabel zu essen, wenn andere ihnen zugucken. Kenn ich sowas. Verstehst du? Und die verwechseln, bringen alles durcheinander. Du weißt, wie du mit Messer und Gabel oder mit Stäbchen essen musst. Und lass sie schmecken. Denn Gott bereitet im Angesicht deiner Feinde den Tisch, schenkt dir voll ein, salbt dein Haupt. Wer und was wäre David ohne Goliath? Denk drüber nach. Wer und was wäre David ohne Goliath? Und er ist auf diesen Riesen zugelaufen. In dem Namen Jesu habe ich den Sieg. Und es ist schon passiert. Dieser kleine Bursche, er wäre ein unbedeutender Hirtenknabe irgendwo auf den Feldern Bethlehems geblieben. Ohne der Feindschaft, ohne den Widersachen oder den Juden da, die Jesus beschuldigten haben und die Pharisäer und Schriftgelehrten, wäre Jesus nie Jesus geworden. Aber gerade, dass sie ihn gekreuzigt haben, dass sie ihn verspottet haben, da ist Jesus populär geworden. Ohne der Kreuzigung Jesu hätten wir kein Erlösungswerk, hätte er den göttlichen Auftrag nicht erfüllt. Wir wären immer noch vagabunden, Barbaren oder was auch immer. Je größer der Feind in deinem Leben ist, Bruder, Schwester, je höher wird nachher die Position sein, wo Gott dich befördert, wenn du das überwunden hast, wenn du drüber hinweg bist. Ach, das das habe ich unter meine Füße gekriegt, das habe ich im Griff bekommen, da halte ich mich fest. Der Gott, der mich damals geholfen hat und beigestanden ist, der meine Gebete damals erhört hat, der wird meine Gebete auch jetzt erhören, auch wieder, auch wenn ich noch gar nichts fühle und gar nichts spüre von seiner Macht und Herrlichkeit. Je größer der Feind in deinem Leben ist, der höher, umso höher ist deine Position, eins in der Ewigkeit. Jesus hat den Feind besiegt, da musst du nicht mehr kämpfen. Das ist mein Thema. Deine Aufgabe ist jetzt, unbeirrt an diesem Glauben festzuhalten. Weil Jesus siegt, werde ich auch siegen. Weil Jesus lebt, lebe auch ich. Wir kommen von Ostern her. Deine Aufgabe ist, zu stehen, zu bleiben, und ich gehe keinen Zentimeter von dem weg. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, basta. Und ich halte daran fest. Einfach auf das Ziel zugehen, den Kurs im Glauben behalten und das Ziel sich nicht verrücken lassen von niemand und von gar nichts. Ich habe gelernt, den Feind zu überwinden. Nicht, dass ich kämpfe. Als junger Christ habe ich so Probleme gehabt. Ich, jedes Mal, wenn der Satan zu mir kam, meine Gedanken, meine blöden Gedanken da, wer mir irgendwo eingeredet hat und mich irgendwie belästigt hat und bedrängt hat, habe ich gesagt, oh Heiland, ich kann's nicht. Und sobald ich mit dem Teufel angelegt habe, auf ihn zugegangen bin, habe ich eins unter der Gürtellinie bekommen und da lag ich schon wieder. Bis da ein Bauer aus Österreich mal bei uns in der Gemeinde war und eine Bibelstunde hielt und erzählt, er hätte so viele Probleme gehabt mit dem Teufel. Da habe ich gesagt, ja. Und da habe ich meine Ohren gespitzt. Ich habe auch so viele Probleme mit dem Teufel. Was hat er gemacht? Und dann sagte er, jedes Mal, wenn der Teufel bei mir an der Tür angeklopft hat, habe ich gesagt, Heiland, geh du jetzt hin. Geh du jetzt an die Tür. Und der Heiland ist an die Tür gegangen und ich bin einfach nur so stehen geblieben. Und sobald der Teufel den Herrn Jesus gesehen hat, der die Tür aufmacht, nicht mehr ich, sondern dass der Herr Jesus die Tür aufmacht, ist er gleich hochgesprungen und abgehauen. Und ich dachte, genau das ist, lieber Heiland, das werde ich jetzt machen. Ich werde nicht mehr kämpfen. Wenn ich Kämpfe habe, ich werde dich an die Tür schicken. Mach du die Tür auf. Du bist der Türsteher. Ich stehe an der Tür, sagt Jesus und klopfe an. Mach du die Tür auf. Werd du mit dem Teufel fertig. Und ich, so werde ich mit dem Teufel fertig, ihr Lieben. Ganz einfach. Da muss ich gar nicht kämpfen. Ich stehe nur da und schaue zu, was der Herr Jesus mit dem Teufel macht. Wie der abhaut, wie der läuft. Ich sehe nur noch die Rückstrahler von ihm. Und den Auspuff. Und was noch. Ja. Ich habe gelernt, den Feind zu ignorieren. Ist so wichtig, den Feind zu ignorieren. Hör mal, was ich dir heute sage. Ich gebe Wahrheiten weiter, die mir geholfen haben. Und das, was mir geholfen hat, wird auch dir helfen. Garantiert. Da kann es dir schriftlich geben. Ich ignoriere den Feind. Ich beachte ihn gar nicht. Puh, hier rein, da raus. Das hat Gott mir zwei Ohren gegeben und ich schalte auf Durchzug. Ich gebe ihm keine Beachtung. Ich nehme keine Notiz. Ja. Ich gewähre ihm keinen einzigen Blick. Drehe mich weg und ja, ich habe schon so oft in meinem Leben gemacht. Ich habe mich einfach weggedreht und bin auf in eine andere Richtung gegangen. Ich habe mich um die Leute gar nicht gekümmert. Die sollen schimpfen wie die Rohrspatzen. Die Karawane zieht weiter. In aller Liebe. Sein Gebrüll. Lass ihn nicht zu meinem Herzen kommen. Ach, guck mal, wie hat er gekeucht, wie hat er geflucht, wie hat er geschimpft. Ja, ich ärgere mich nicht. Und das ist so wichtig, dass du dich nicht mehr ärgerst. Pass auf, was jetzt kommt nach dieser ganzen Covid-19-Pandemie. Die Amerikaner haben riesige Angstgefühle. Die Ängste sind es, was die Leute fertig machen. 10 Millionen Leute haben ihre Arbeitsstelle dort verloren inzwischen. Wir haben wenigstens Kurzarbeit noch. Wir können für unsere Regierung Gott danken, dass sie ja ein bisschen so ein paar Bonbons und uns ein paar Leckerles geben. Aber jeder dritte Amerikaner befürchtet, dass er seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. 26% der Amerikaner machen sich Sorgen um ihren Gehalt. Ja, die dürfen weniger arbeiten oder gar keine Arbeit, vor allem die Latinos. 22% haben Angst, ihren Job zu verlieren und keine neuen mehr zu finden. Das sind Ängste. Was glaubst du, die Ängste, worauf sie schlagen? Auf unser Herz, auf unser Gemüt, auf unseren Verstand, auf unsere Ängste. Ich kann nicht mehr schlafen. Da nützen keine Schlaftabletten mehr. Kannst Baldrian flaschenweise trinken und es wird dir nicht helfen. Das muss lernen, in deinem Schädelstätte zu verarbeiten. Bei vielen ist die Psyche sehr stark belastet. 68% haben das Gefühl in den USA, in Deutschland sieht es nicht anders und nicht besser aus, dass sie derzeit alles gar nicht unter Kontrolle mehr haben. Alles gleitet aus den Fingern. Wie wird meine Firma weitergehen? Wie wird das weitergehen? Wie wird es mit unserer Gemeinde weitergehen? Unsere Gemeinde, ich habe keine Sorgen. Gott wird uns durchtragen, Gott führt uns, weil wir im Willen Gottes sind und weil wir das machen, was Gott wollte, schon lang wollte, wie er uns geplant und wie er uns eingesetzt hat. Da habe ich kein Problem. Aber manche Pastoren rufen mich an, Pastor, wie machst du? Verstehst du? Und andere erzählen, der predigt viermal in der Woche. Wie machst du das? Ich lasse mich nicht unterkriegen. Nummer eins. Und wenn ich hier nicht mehr predigen kann, werde ich auf der Straße mich einen Stuhl nehmen, hinsetzen und aus der Bibel vorlesen. Ich habe mal zeitlang hier gemacht, auf dem Alexanderplatz, nonstop Bibel lesen. Ich habe einfach Bibel, statt für mich zu Hause die Bibel zu lesen, habe ich gedacht, ich lese den Leuten laut auf dem Platz die Bibel vor. Und dann kamen die Leute, ja, was machen Sie? Ja, ich habe gesagt, ich lese die Bibel vor, Gottes Wort. Brauchen Sie Gebet? Ich bete für Sie. Habe Sie an der Hand gefasst und für die Leute gebetet. Weitergegangen. Ich habe weiter meine Bibel gelesen. Also, ich würde mich nicht arbeitslos melden. Im Gegenteil. Ich habe so viel zu tun. Wie viele Möglichkeiten? Wenn die einen nicht wollen, dann wollen die anderen. Und ich werde bei 3 Millionen Leuten noch ein paar finden, die Jesus brauchen und die Hilfe Gottes benötigen. Viele machen sich Sorgen über die langfristige Auswirkung von dieser Quarantäne und das schlägt auf ihre psychische Gesundheit. Wo sind die vielen Christen, diese ganzen Wohlstandsevangelisten, die immer gepredigt haben, glaub an den Herrn und es wird alles wunderbar. Verstehst? Wo sind sie? Gerade die so geglaubt haben, die jammern am allerschlimmsten. Wie viele Gebetsaufrufe bekomme ich, wie viele Briefe von Super-Evangelisten aus USA bekomme ich? Pastor, ich weiß nicht, wie es mit meiner Kirche weitergeht. Wir dürfen dort jetzt keine Gottesdienste, schon wochenlang keine Gottesdienste haben. Die Leute laufen auseinander. Überall. Weißt du, wenn die nicht richtig organisiert sind und nur so Massenveranstaltungen hatten, dann laufen die Leute auseinander. Unsere rumänischen Geschwister, ihr kennt ja, die hier ein Stück weit mal waren bei uns, unsere rumänischen Geschwister, die sind manchmal bis zu 1000 Leute gewesen, aber jetzt haben sie keine Versammlung mehr, dürfen keine Versammlung haben und die sind nicht organisiert, richtig organisiert. Da laufen die Leute auseinander. Weil sie keine Versammlungsstätten mieten dürfen. Die Hotels, wo sie bisher waren, sind alle zu. In aller Liebe. Du, wir sind im Tal der Entscheidung. Wo ist jetzt das ganze Wohlstandschristentum? Jetzt muss jeder selber auf sich und Gott konzentrieren, sie besinnen und aus seinem Leben das Beste machen. Und ich bin Gott so dankbar, dass der liebe Gott mir geholfen hat, in aller Liebe die große Kirche loszulassen, Gemeindezentrum loszulassen und sich hier zu konzentrieren auf diese Arbeit. Ich bin so Gott dankbar, dass wir das vor Jahren angefangen haben. Wer vorher nicht beten gelernt hat, nicht beten gekonnt hat und dem Herrn, der Führung des Heiligen Geistes nicht gefolgt ist, der wird sein blaues Wunder noch erleben. Es ist so wichtig, dass du dich jetzt wenigstens in der Zeit, im Vorspann, wir sind noch immer im Vorspann der Wehen, die fangen jetzt erst an, im Vorspann der Wehen lerne kreativ zu werden. Lerne auf eigene Füße zu stehen. Hör auf, irgendwie was zu beweisen den Leuten, dass du was kannst, wie fromm, wie heilig die oder wie scheinheilig du bist. Hör auf mit diesem ganzen religiösen Blödsinn. Du machst dich nur krank. Zu viel Religion macht dich krank, steht in der Bibel. Lerne auf eigene Füße zu stehen. Ja, jemand hat mich angerufen und sagt, Pastor, wo sind meine Freunde geblieben? Ich habe keine Freunde mehr. Und ich habe gesagt, weil ich irgendwo gepredigt habe, ruf deine Freunde an. Ich habe gar keine Freunde. Nimm dein Telefonbuch und dann ruf irgendjemand Fremdes an. Dann vielleicht ist gerade bei den Fremden irgendwo ein Freund bei dir da. Verstehst du? Du wirst irgendeinen finden. Jeden Tag werden 365 Leute geboren. Und irgendwann wird auch einer geboren sein, der für dich bestimmt ist. In aller Liebe. Es kommt auf die gesunden Beziehungen an. Hast du gesunde Beziehungen? Wer das nicht hat, wer nur konsumierte, der wird einen geistlichen Knacks bekommen. Nach Corona wird die Welt nicht mehr anders sein. Und weißt du, was die Bibel sagt? Und ich möchte dich ermutigen, die mit Tränen sehen, das ist Martin Luther Deutsch, die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Die mit Tränen sehen. Jetzt ist eine schwierige Zeit, fast unmöglich. Aber in dieser Zeit, wo es unmöglich ist, tu was. Denn in der richtigen Übersetzung heißt es, wer in Zeiten der Not, der Krise seht, der wird mit Freuden ernten. Mach etwas aus dieser Zeit. Geh auf die Leute zu. Fragt, darf ich Ihnen einkaufen helfen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Liebe macht erfinderisch, aber die meisten Leute haben keine Liebe. Die haben den Heiligen Geist, aber nicht die Liebe. Meine Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Das lernst du an den Früchten des Heiligen Geistes. Nicht nur in Zungen reden, sondern an den Früchten des Heiligen Geistes lernt man. Sanftmut, Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, Geduld, Friede und Freude. Das, so ein Musiker, der darf nicht irgendwo mehr spielen. Dann spielt er vor den alten Leuten vom Altersheim da und spielt seine Trompete oder Saxophon oder Klarinette und was es ist. Verstehst du, macht Musik und die alten Leute kommen zum Fenster runter. Mach anderen Leuten Freude mit dem, was du kannst. Nicht mit dem, was du nicht kannst, mit dem, was du kannst. Heute haben wir ja so viele Möglichkeiten. Knüpfe Freundschaften, gib und so wird es dir gegeben werden. Baue das Reich Gottes, unterstütze das Reich Gottes, wie auch immer. Investiere dich in irgendetwas. Jetzt ist Zeit. Bald wird die Zeit vorbei sein. Bald werden die Türen verschlossen sein. Nicht nur die Gemeindetüren und Kirchentüren und Synagogentüren und Moscheetüren, sondern alle Türen werden zu sein. Die Tür war verschlossen bei den törichten Jungfrauen, weil sie nicht rechtzeitig vorgesorgt haben. Die haben nicht rechtzeitig Öl eingekauft. Und es ist das Chaos da. Heute haben wir ja so vieles zu tun und so vieles zu erledigen. Tu das jetzt, das, was du schon immer tun wolltest, was du in deinen Träumen, in deinen Visionen war. Geh hin, bediene die Leute. Du darfst vielleicht sie nicht besuchen, obwohl es in der Bibel klipp und klar ist. Weißt du, der Teufel möchte uns alles verbieten. Das Beten verbieten, das Singen verbieten, das Predigen verbieten, Gottesdienst feiern verbieten, möchte uns alles verbieten. Er verbietet sogar uns, die Kranken zu besuchen. Du kannst die Kranken nicht besuchen. Verstehst? Die könnten dich anstecken, du könntest sie anstecken. Ein Wahnsinn, ein verrücktes Zeug ist es. Dien den Kranken. Wenn du als Gesunder zu den Kranken hingehst, du wirst mit Gesundheit anstecken. Aber das darfst nicht, das ist alles verboten. Aber du musst klug sein und ohne falsch. Umgeh diese Verbote. Alle Verbote kannst du umgehen. Nimm dein Telefon, dein Smartphone, dein Computer und was weiß ich, schreib ein paar gute Zeilen oder veröffentliche ein paar Bildchen, ermutige andere Leute. Einen Menschen glücklich gemacht zu haben für 5 Minuten hat wirklich Sinn für die Ewigkeit, als sich an die ganzen Verbote zu halten. In aller Liebe. Ich habe heute, oder gestern war das, gestern hat mich ein Bruder aus Madras, Indien angerufen. Und ja, die Zeit ist dort genauso schlimm wie hier. Also die haben nichts zu essen, die dürfen nicht mal rausgehen zum Einkaufen. Noch schlimmer als hier bei uns. Und diesen Bruder kenne ich schon seit meinem letzten Besuch. Und wir haben damals diese Gemeinde und auch diesen Bruder unterstützt, als die Tsunami-Krise war. Und der Bruder hat geschrieben, wir beten, Bruder, könntest du uns helfen? Gestern wir geschrieben. Ja, und er hat uns geschrieben, was da alles ist und so weiter. Und Gott hat mir gezeigt, wir dürfen uns nicht entziehen. Und ich habe sofort Geld überweisen lassen, dem Bruder, dass er dort was kaufen kann. Für 20 Euro kann er 10 Kilo Reis für die Leute kaufen. Für 10 Leute, für 20 Euro. Überleg einmal, dann kauft er noch Gemüse, Karotten und sein Chili, damit sie schönes Gericht, vegetarisches Gericht essen können. Die essen ja kein Fleisch da unten so oder nicht so viel und so weiter. Und für 20 Euro, ich habe gleich Geld überweisen lassen, dass sie kriegen. Und ich habe gesagt, dass auf jeden Fall mal, dass du ermutigt bist. Und er sagte, Bruder, wir glauben, wir werden bis zum 3. Mai Ausgangssperre haben. Und der Herr hat zu mir gesagt, als er angerufen hat, entziehe dich nicht den Armen. Entziehe dich nicht den Armen. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie wir als Gemeinde dienen und etwas tun können. Entziehe nicht den Heiligen. Derzeit herrscht eine große Not dort in Indien und wir wollen einfach helfen, unser Brot übers Wasser fahren lassen. Über den Atlantischen Ozean, über den Indischen Ozean, über weiß ich, über welche Ozeane, bis Madras, bis um die Ecke da hinten, bis das dort ankommt. Und ich möchte mehr tun. Und du kannst, wenn du willst, gerade meine Hörer hier im Internet, wenn ihr wollt, ihr könnt mit unterstützen, schickt eine Spende mit Vermerk Indien und wir werden das Geld unwillkürlich weiterleiten. Aber ich habe nicht nur indische Freunde, sondern auch Leute in Pakistan, Leute in verschiedenen anderen Ländern, in der dritten Welt, Äthiopien, das ist auch genauso eine schlimme Not. Weißt du, in der dritten Welt, wir können eine Speisekammer aufmachen in jedem dieser Staaten, aber das bringt nichts. Weißt du, wir können nur dort Hilfe hinschicken, wo Gott uns zeigt oder wo wir gerade Kontakt haben, wo wir das Vertrauen von den Leuten haben. Und dieser eine Bruder in Indien, der hat mich übersetzt und hat die ganze Reise ein bisschen, ein Stück weit für mich organisiert, damals in Indien. Für viele war er ein Segen für uns. Ja, und wir sollen mitkämpfen. Das bisschen, was wir können. Jetzt haben wir noch ein paar Groschen. Jetzt können wir was tun. Und wir kämpfen den guten Kampf im sichtbaren Bereich und im unsichtbaren Bereich. Tu, was du kannst. Du musst nicht was tun. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen, damit du den Armen helfen kannst. Aber vielleicht hast du was auf der Kante. Vielleicht, ja, dass du sagst, ich esse ein paar Tafel Schokoladen weniger, ein paar Chips weniger, trinke ein paar Colas weniger. Und für 20 Euro, da kann er eine Familie gut ernähren. Für eine Weile. So. Wir können unser Leben beeinflussen, positiv oder negativ. Du bist ein Ventil, da kann Luft rein und du wirst aufgepustet und aufgeblasen und du kannst in so einem Ventil Luft rauslassen. Es liegt an dir. Und du kannst jede Situation aufpusten oder ablassen. Den ganzen Stress, den ganzen Ärger. Du kannst etwas unternehmen. Deine Emotionen ist die Luft. Deine Gefühle. Als der Bruder mich anrief, hat Gott zu mir gesagt, entziehe dich nicht den Armen. Es könnte sein, dass wir eines Tages in so Not sind und dann können uns die Inder helfen. Wer weiß es? Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Es gilt, dass wir die Situation in den Griff bekommen. Entweder machen wir sie kleiner, versuchen ein Stück weit kleiner zu machen, den Leuten zu helfen, wo wir können. Und das andere überlassen wir dem lieben Gott. Und das gilt für die Siege in unserem Leben, den guten Kampf, den wir kämpfen, diese ganzen Herausforderungen. Was soll ich machen? Wie soll es mit mir weitergehen? Hier, bis der Feind ist besiegt, das weiß ich. Das ist schön und wunderbar, steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. Ich sollte diese Siege Jesu feiern, voller Emotion. Halleluja, groß ist der Herr, mächtig ist der Herr. Das hat der Daniel gebetet dort in Babylon. Groß ist er. Die Leute haben das nicht verkraftet. Du singst noch in dieser Notzeit, in dieser Krise. Du sagst Halleluja, lobe den Herrn. Jesus sagt, ja, ja. Sagt, ja, der Tag wird kommen. Ich werde wiederkommen, wenn ihr sagt, Hosianna. Hosianna, der Herr kommt, der Herr ist da, der Herr lebt. Ja, sag Hosianna, feier den Siege Jesu. Auch wenn sie noch so klein sind, mach aus jeder Mücke einen Elefanten. Hörst du? Du kannst es im Positive mit Negativen machen. Es liegt an dir. Mach aus der Mücke einen Elefanten. Ein Drama. Eine Tragödie. Ein Erfolg. Riesenerfolg. Mach aus jeder Mücke einen Elefanten. Kennst du die Geschichte von diesem Schneiderlein? Tapferen Schneiderlein? Der war böse auf die Fliegen, hat einen Apfel genommen, auf die Mücken geschmissen. Und was ist passiert? 7 auf einem Schlag. Und das hat er ganz groß auf seinen Gürtel geschrieben. 7 auf einem Schlag. Und ja, und er ist ein Held gewesen. Überall, wo er hinkam, haben sie den Gürtel gesehen. 7 auf einem Schlag. Mach aus deinen Siegen, selbst wenn sie noch so mickrig, so klein sind, ach, so unauffällig sind, mach einen Triumph. Sag danke, Herr. Halleluja, wieder der Fliege weg. Je mehr du deine Siege feierst, desto größer werden sie. Und entziehe jeder, ja, widrigen Situation, die in deinem Leben passiert, den Segen zurück, dass du sagst, ach, das ist so schlimm, Geschwister. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen sollte. Ja. Nimm den Apfel und schmeiß auf ihn zu, wie dieser Schneiderlein da. Wie du, also ja. Und da wird dem Teufel das Lachen vergehen. Du solltest deine Situation, egal deine Gefühle, wie sie es auch sind, ja, richtig bekleiden. Gib deiner Situation, deiner Krankheit, deinen Umständen königliche Kleider, Gewänder. Bekleide Situationen mit Sieg, mit königlichem Gewand. Ja, oder entblöße den Feind, den Widersacher. Du sollst auch den Feind entblößen, nicht nur den Feind da schön dekorieren. Entblöße ihn. In der Bibel steht es, und das möchte ich noch ein paar Sachen, was Gott mir gezeigt hat, hier weiter betonen. Rühme dich der Trübsale. Rühme dich der Trübsale.
hier auf dieser Erde, dann nützt mir nichts, dass ich rühmen, der Trübsal. Gott, ich preise, dass ich so viel Schmerzen habe. Herr, ich danke dir, dass ich so viel Lasten zu tragen habe. Herr, das ist Blödsinn. Wer das macht, der hat die Welt nicht verstanden. Ich freue mich nicht über meine Schwierigkeiten. Ich bete auch nicht. Lieber Gott, schick mir noch mehr Schwierigkeiten. Oder weil manche Leute sagen, Krankheit wäre ein Segen, dann soll ich darum beten, lieber Gott, schick noch mehr Krankheiten, damit ich noch gesegneter werde. Ich wäre wahnsinnig, wenn ich so beten würde. Aber in der Bibel steht, wir rühmen uns der Trübsale. Und als ich gebetet habe und darüber nachgedacht habe, hat Gott mir etwas gezeigt. Wir sind für den Himmel bestimmt. Dort für die Ewigkeit, dort in der Ewigkeit sollte ich einfach Stoff haben, Material haben, Geschichten haben, um Jesus zu bekennen. Oh Heiland, da hast du mich geholfen. Dort hast du mich geholfen. Da hast du mich geholfen. Da hast du mich durchgetragen. Da hast du mir gedient. Da hast du mich versorgt. Und ich brauche Stoff, um zu preisen. Und wenn ich nur gerettet bin wie ein Brand aus dem Feuer, was ist das? Das ist gar nichts. Ich sollte Stoff haben, um Gott zu loben und zu preisen, was der Herr also getan hat, wie er mir Kraft gegeben hat, wie er mir beigestanden ist. Im Himmel wird eine neue Bibel geschrieben. Da kannst du diese Bibel vergessen, was wir hier haben. Das ist wie diese Welt. Da wird ein ganz neues Buch geschrieben. Dort werden wir die Taten Jesu rühmen. Im Himmel stehen andere Bücher. Meine Bibel erzählt, die Himmel ist voller Bücher und die Bücher wurden aufgetan. Und dann wird ein Buch von Johannes Matthäus stehen und ein Buch von dir wird sein. Vielleicht so ein Heftchen bei manchen ein dicker Schinken oder ganze Reihe. Ja, was weiß ich? In 2. Mose 17, Vers 4. Ich will nur ganz schnell durchgehen und dich ermutigen. Schreib ein Buch für den Himmel, nicht ein Buch für die Erde. Für dieses Leben. Dieses Leben geht vorbei. Da ist das Buch des Gedächtnisses, das Buch des Erbes. Da ist das Buch der Redlichen, Josua Kapitel 10, Vers 13. Das Buch der Könige. Und wir sind König und Priester an Gottes Stadt hier in dieser Welt. Handle. Ja, wie wird dein Buch heißen im Himmel? So, in Matthäus Kapitel 1, Vers 1, da ist von Jesus, da heißt es, und das ist das Buch der Geschichte Jesu. Wie wird dein Buch im Himmel heißen? Das Buch der Geschichte von Johannes Matthäus oder wie du auch immer heißt. Matthäus 1, Vers 1, wenn der Herr Jesus sein Buch hat, ich möchte auch mein eigenes Buch haben. Das Buch deiner Geschichte, durch die, das da drin steht, durch Menschen, durch die ich gesegnet wurde, Halleluja. Pastor Moderson hat ein ganz tolles Buch geschrieben, mal so über sein Leben. Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Da erzählte von der Omi, die für ihn gebetet hat. Da erzählte von, was weiß ich, von vielen Situationen, wo Menschen ihm begegnet sind, ihn ermutigt haben, wo er manchmal aufgeben, alles hinschmeißen wollte. Da kamen Menschen und sagten, Pastor, das machst du nicht. Du machst weiter. Und dann, ja, in diesem Buch der Gesegneten im Himmel, da werden Menschen sein, denen du ein Segen warst. Überleg einmal, denen du ein Segen warst, in kleinen Dingen. Deshalb, Bücher, die Bibel ist voll. Im Himmel werden es Bücher geben, Buch der Barmherzigen, oder der Buch der Barmherzigen Taten. Diese Bücher stehen wörtlich in der Bibel, schau da in der Konkordanz, schau mal nach. Ja, das Buch der Barmherzigen Taten. Da, wo du gnädig warst, wo du großzügig warst, da, wo du Mitgefühl gezeigt hast, wo du Kranke besucht hast, wo du Kranke angerufen hast, wo du jemanden im Gefängnis besucht hast. Buch der Barmherzigen. Ja, das ist ein ganzes Kapitel. Wenn schon kein Buch, aber ein ganzes Kapitel, wo du jemandem ein Glas Wasser gegeben hast. Ja, vielleicht Unterhemd und Unterhose und ausstaffiert hast und irgendwie was geliehen hast und ja, Almosen gegeben hast. Buch der barmherzigen Taten, wo du jemandem gespendet hast, so wie wir es hier für Indien machen. Buch der barmherzigen Taten, wo du jemanden glücklich gemacht hast, wo die Einsätze für Jesus beschrieben sind. Du bist dort und dort hingegangen, mitgegangen. Du hast nicht gepredigt auf der Straße, aber du standst da. Du standst dabei. Weißt du, auch diese Leute sind wichtig, die dabei sind. Die dabei sind, wenn der Pastor predigt, die mit dem Kopf nicken. Verstehst du, die geben ihm Mut und Kraft. Was glaubst du, was, wenn ich so an die afrikanischen Gottesdienste denke, die farbigen Gottesdienste, Pastor, gib, sag ihm. Verstehst du, das gibt Mut. Da schwimmst du, da fliegst du, da fließt das Wort Gottes. Aber wo die Leute mit dem Kopf schütteln und einschlafen und vor sich hindösen und so weiter, da kannst du alles vergessen. Kein Wunder, dass kein Leben in den Kirchen ist. Das Buch der barmherzigen Taten. Wo du etwas für Jesus aufgegeben hast, wo du etwa irgendwo verzichtet hast auf etwas, nur einfach,
um barmherziger zu sein. Ich muss nicht. Weißt du, ich muss vieles nicht tun. Aber ich tue das, weil ich weiß, der Bruder hat Probleme oder die Schwester hat hier und dort Probleme. Ich kann Wein literweise trinken. Würde mir nichts ausmachen. Aber ich würde kein Gläschen Wein trinken, wenn ich wüsste, der Bruder, die Schwester hat mal Probleme gehabt mit Alkohol. Ich würde kein Ärgernis geben. Und das ist der Buch der Barmherzigen. Ich trinke keinen Alkohol als solches, verstehst du, literweise und hektoliterweise. Ja, dann ist das Buch der Überlebenden, dann ist das Buch der Überwinder, dann ist das Buch der Gebete, der Heiligen. Das ist das Räucherwerk sogar, da wird vor dem Herrn vorgetragen, das Räucherwerk der Heiligen, die Gebete. Dann ist ein Buch der erfüllten Weissagungen, das Buch der Bestimmungen, das Buch des Bundes. Lukas Kapitel 3, Vers 4, ich will dir nur Mut machen. Geschwister, über uns werden Bücher geführt, sollten Bücher geführt werden. Und nicht nur, dass die Engel tatenlos, der Schreibengel, diese himmlischen Schriftsteller und so weiter nichts zu tun haben. Die sollen Überstunden machen, verstehst du, über unser Leben, was alles so passiert. Lukas Kapitel 3, Vers 4, Buch der Worte. Ja, unsere Worte, die wir geredet haben, die guten Worte. Deshalb heißt es in der Bibel, meidet die Narrateidinge, die blöden Witze, die nichts bringen. Buch der Worte, Buch der Zitate, deine Redewendungen. Und es gibt so viele Redewendungen. Meine Mutter hat es gesagt, mein Vater hat es gesagt, mein Onkel hat es gesagt, Konfuzius hat es gesagt. Buddha hat es gesagt, verstehst du? Oder Mohammed hat es gesagt. Weißt du, diese Leute haben was gesagt, ihre Zitate, die werden heute nachgesprochen, nachgeplappert werden. Die Griechen haben es gesagt. Oder die Kirchenväter haben gesagt. Oder Martin Luther hat es gesagt. Wie viele solche Zitate sind? Ich habe x Bücher zu Hause von Zitaten von Männern und Frauen aus der Wirtschaft, aus dem Leben, aus der Kultur, aus der Literatur. Buch der Worte. Worte, die bleiben. Die hängen bleiben, die Generationen noch nachplappern. Das sind diese Bücher, die geführt werden. Und dann in Lukas 20, Vers 42 wird ein Buch erwähnt, Buch der Psalmen, weißt du, Buch der Lieder. Früher war das ganz anders in der Gemeinde. Als ich Pastor war in Stuttgart, und da fing das ja an, da waren die Schwestern, die haben selber Lieder geschrieben, selber Gedichte geschrieben, selbst die Lieder vertont. Und dann auch, und sie haben oft gewartet, bis... Ich habe die Angewohnheit gehabt, damals im Gottesdienst, wer hat heute ein Lied, wer hat heute ein Zeugnis, wer hat heute das und das. Und da haben sich schnell die Leute, manchmal haben 3, 4 Schwestern sich gemeldet, ich habe ein Lied. Das ist nicht ein Lied aus dem Liederbuch, sondern selbstgeschriebene Lieder. Das Lied des Moses, das Lied der Miriam. Ach, guck mal, in der Bibel haben wir hier das Buch der Psalmen, Lukas 20, 42. Dann ist das Buch Offenbarung 5, Vers 1, das Buch des Lammes. Offenbarung Kapitel 20, Vers 15, das Buch des Lebens. Und dort ist so wichtig, dass du dort registriert bist, angemeldet bist. Und Offenbarung Kapitel 22, Vers 18, da heißt es, ich bezeuge allen, die das Wort hören, das Wort der Weissagung hören, aus diesem Buch, aus der Bibel. Und wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch stehen, also in der Offenbarung. Und wenn jemand was wegnimmt, von dem wird... Wenn die Worte, also wer welche Worte wegnimmt aus dem Buch des Lebens und so weiter, das kann ich nicht glauben. Das ist nichts für mich. Das war damals für die und so weiter. Wer das wegnimmt, da heißt es, Gott wird auch seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Jede Situation, Bruder und Schwester, ist so wichtig. Jede Situation, wo du überwunden hast, ist eine Sprosse für deine Leiter zum Himmel. Eine Stufe. Zu größeren Siegen, zu schöneren Siegen, zu größeren Erfolgen. 4. Buch Mose 41, Vers 14. Da ist ein Buch, ein anderes Buch wird erwähnt. Das Buch der Kriege des Herrn. Das Buch der Kriege des Herrn. Ja, wo du mitgekämpft hast mit Jesus. Wo du zu Jesus gehalten hast. Wo du zum Herrn gestanden bist. Wo du dich für den Herrn eingesetzt hast. Wo du dich tapfer erwiesen hast. Ja, du kamst verbeult, du kamst verdreckt nach Hause und so weiter. Aber du warst tapfer. Einige Jahre, Jahrzehnte nach dem Krieg wurde auf einer einsamen Insel in der Nähe von Japan wurde ein Soldat gefangen genommen aus der kaiserlichen Zeit noch und er sagte, ich stehe für den Kaiser auf Gedeih und Verderb. Der sagte, den Kaiser gibt's nicht. Der sagte, es ist mir egal, ich habe noch nichts gehört davon, ob es den Kaiser gibt oder nicht. Ich stehe für den Kaiser. Der wurde gefangen genommen und er wurde vom Kaiser belohnt, weil er so tapfer für seinen Kaiser gekämpft hat, obwohl der Kaiser schon längst abgedankt hatte. Ja, bist du auch so einer, der treu zum Heiland hält? Egal, was die Welt erzählt. Ich kämpfe für meinen Kaiser. Ja, das Buch der Kriege des Herrn, wo du dich tapfer erwiesen hast, wo du die Durchbrüche erzwungen und gerade durch dich diese Durchbrüche errungen wurden, gerade auf dich kam das an, wo du auf diesem Posten geblieben bist, da wie dieser japanische Soldat. Und dann gibt es das Buch der Kriege des Herrn, da gibt es Frontberichte, wo du dich bewährt hast. Hier gab es Durchbrüche. Als Lehrling musste ich immer Berichtshefte führen, was ich getan habe, wie das war und was weiß ich alles. So, wir führen jetzt schon im irdischen Berichtshefte und vielmehr im Himmel sollten meine Berichtshefte geführt werden. Für Gott. Gott führt Buch, Berichtsheft über mein Leben, was mein Leben wirklich war und nicht war. In Kolosser Kapitel 2, Vers 15. Und Jesus hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und hat sie zur Schau getragen, öffentlich, und einen Triumph aus ihnen gemacht, durch sich selbst. Was hast du durch dich selbst erreicht? So wie Jesus. Brauchst nicht auf Jesus schauen, der ist schon weit weg, der ist im Himmel, sitzt zu Recht in der Majestät Gottes. Aber er hat uns gezeigt, wie man es macht, durch sich selbst. Alexander der Große, von ihm wird eines Tages ein Deserteur vorgeführt und eigentlich soll er getötet werden. Er ist weggelaufen von der Armee. Dann fragte Alexander: Mann, wie heißt du? Alexander. Dann sagte: Pfui! Entweder legst du meinen Namen sofort ab oder bist ein toter Mann. Verstehst? Und so viele Christen sind Deserteure. Ich beweise mich tapfer. Ich laufe nicht mehr weg. Verstehst du? Der hat geflennt und Alexander hat gesagt: Ich will mal sehen. Beweise dich. Beweise dich. Oder du bist tot. Und das gilt auch für Christen. Jesus schmückt sich nicht mit Feiglinge. Entschuldigung, Jesus schmückt sich nicht mit Weichlingen, mit Deserteuren, mit Fahnenflüchtlingen, mit Verrätern, mit Abtrünnigen, mit Überläufern, die einmal so und einmal so sind, mit diesen wankelmütigen Menschen. In 2. Samuel Kapitel 37, da sind 37 berühmte Soldaten Davids. David umgab sich mit Helden. Links und rechts lauter Helden. Und Jesus möchte sich auch mit Überwinder und Helden abgeben, nicht mit Waschlappen. In aller Liebe. Mag schockiert sein über das, was ich heute sage. Soldaten, die Davids Feinde besiegt haben, das sind seine Helden. Und Gott will auch dich als einen Helden haben. Jetzt kommt der Held. Man tut es, oder wie er auch immer heißt, verstehst du? Der hat gekämpft auf einsamen Posten in Berlin und was weiß ich, wo er überall war. Oder wo du warst. Da, Gott will, dass die Helden kommen, die Überwinder. Wer da überwindet? Im Himmel gibt es nur Überwinder. Also bei Jesus. Die anderen sind weit weg. Die können ein bisschen mit Palmen wedeln und da wird keine Sonne. Die kriegen keinen Hitzschlag. Aber sonst, die haben nicht viel. Psalm 64, Vers 1, da heißt es: Hört meine Stimme, oh Gott, bewahre mein Leben vor der Angst, vor meinem Feind. Wir sind ängstlich, zimperlich, jeder Einzelne. Wer das nicht hat, der ist kein Mensch. Jeder hat Angst, aber wir müssen kühn werden. Gott hat uns den Geist der Kühnheit gegeben. Halleluja, preis dem Herrn. Und dann verbietet dieser Psalmist, das ist David hier: Verstecke mich vor den geheimen Verschwörungen der Gottlosen. Du brauchst ein Versteck, dass Gott nicht versteckt, dass sie dich nicht mehr finden, dass sie die Tür zu dir nicht mehr finden, deine Telefonnummer vergessen oder was weiß ich. Herr, verstecke mich vor der Rebellion der Übeltäter. Verstecke mich vor der bösen Zunge, wie ein Schwert schärfen und so weiter, den Bogen spannen und Pfeile auf mich abschießen. Bewahre mich vor den bitteren Worten, die sie so heimlich hinter der vorgehaltenen Hand über mich als Schuldlosen sprechen. Bewahre mich. Und wenn nicht, das ist auch vollkommen egal, ob er mich bewahrt oder nicht. Wir leben in den letzten Tagen, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Und das ist, warum ich noch predige. Ich möchte dir helfen, ein Held zu werden. Eine Heldin zu werden. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Verstehst du, wir sind hier in dieser Welt in den Lehrjahren noch immer. Unser ganzes Erdenleben ist eine Probezeit. Hier muss ich mich bewähren, behaupten, mein Berichtsheft führen. Anständig, verstehst? Hier wird unsere Standhaftigkeit geprüft, unsere Treue und Liebe zum Herrn geprüft. Hier wird unsere Geduld geprüft. Das wird geprüft. Diese drei Dinge werden geprüft. Das sind die Fächer, wo wir dann abgefragt werden, wo dann kontrolliert wird, war er geduldig, war er lieb, war er nett, war er freundlich, hat er den Herrn bekannt. Grundsätzlich, die einzigen Feinde des Menschen sind seine Gedanken. Schädelstätte, denk dran, sind seine Reaktionen. Kenne deinen Feind, denk an deine Gedanken, das sind das, die dich fertig machen. Deine Gedanken, deine Ängste, lerne sie zu erkennen. Heute ist es sehr schwierig zu unterscheiden, was ist von Gott und was ist von Menschen, was ist vom Teufel, was ist auf meinem Mist gewachsen. Ja, und wir sollen die Geister unterscheiden. Die Gedanken sollen wir unterscheiden. Ist das von Gott? Dann kann ich nichts dagegen machen. Ist das aber nicht von Gott? Nehme ich nicht an. Nicht alles Gute ist gut und nicht alles Schlechte ist schlecht. In aller Liebe. Das merkt ihr, das habe ich erlebt. Satan verstellt sich gerne als ein Engel des Lichts, als dein Freund und Helfer. Du brauchst geöffnete Augen. Du brauchst den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist, dass du Durchblick hast. Das ist von Gott. Das ist nicht von Gott. Dass die Leute einen mit Dreck bewerfen. Und was hat David gesagt, als dieser Nachkömmling Sauls ihn mit Dreck beworfen hat auf der Flucht, als er vor seinem Sohn floh? Lass ihn. Joab, lass ihn. Mach nichts Negatives, Böses. Vielleicht hat Gott ihm geboten, mich zu verdammen und zu verfluchen. Vielleicht hat Gott ihn geboten. Wer weiß es? Ja, der Teufel versteht Menschen zu missbrauchen, sogar brave, anständige, liebe, fromme, religiöse Menschen. Das sind nützliche Idioten für mich, die der Teufel gebraucht. Entschuldigung. Ich denke nur an Saul von Tarsus, dieser Frömmling da. Vom Stamme Benjamin, ein Pharisäer von Pharisäern, ein Student bei Professor Gamaliel. Der eiferte für Gott, verfolgte die Christen bis aufs Blut, brachte Christen ins Gefängnis. Er dachte, er macht großartigen Dienst für den Herrn. Ein nützlicher Idiot war er. Ein nützlicher Idiot der Juden. Ja, des Gesetzes, des Alten Testaments, was schon längst erledigt und vorbei war. Ein Gutmensch war er. Ein Gutmensch. Viele Christen kämpfen auf der falschen Seite, so wie dieser eine Ritter. Sind in der falschen Partei. Kämpfen gegen ihre eigenen Geschwister. Sie richten im Werk Gottes einen großen Schaden. Das würde der Teufel nie fertig bringen, was die dort anrichten. Sie sind im falschen Verein. Und das merken sie nicht einmal. Ich diene doch dem Herrn. Bis ihnen Jesus begegnet auf der Straße nach Damaskus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus merkte, erst als Jesus ihm begegnete. Und viele Menschen merken nicht, dass sie im falschen Zug sitzen. Wir brauchen eine echte Begegnung Jesu in unserem Leben, damit wir rauskommen aus der falschen Religion und dass wir dem Teufel nicht mehr weiter Zündstoff und Zunder geben, keine Anhalts- und Angriffsziele ihm liefern, keine Argumente ihm zur Verfügung stellen gegen unsere Geschwister und unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Warum werden so viele Christen so leicht manipuliert und vom Teufel aussortiert und ausgewählt werden? Verstehst du? Der Teufel setzt die Geschwister aufeinander zu, dass sie sich einander in die Wolle und die Haare kriegen. Und die Gläubigen sind oft so an Gott enttäuscht und sagen, ich weiß nicht, was habe ich falsch gemacht? Nichts. Da ist nur jemand eine Laus bekommen, eingesetzt vom Teufel, so ein Kuckucksei. Weil wir so leicht, ja, leichtsinnig sind, den Feind gar nicht kennen, gar nicht wissen, was der Feind ist, wie der Feind agiert und wie der Feind arbeitet. Der Teufel pflanzt uns Gedanken, der kann Gedanken nicht lesen. Dieser alte, verfluchte Satan kann Gedanken nicht lesen, aber er kann uns Gedanken in den Kopf pflanzen. Also guckt, die grüßt dich nicht, verstehst du, die geht an dir stur vorbei. Alles möglich. Das haben wir oft viel. Ich habe so viel Kampf und Streit oft in den Gemeinden gehabt, in Stuttgart, werde ich nie vergessen. Da gingen die Schwester auseinander, nur weil jemand nicht beachtet wurde. Bei den anderen ist es Leichtgläubigkeit. Und es klingt so fromm, ja, so biblisch, so geistlich. Und so versucht der Teufel einfach Leute auseinanderzubringen durch verstümmelte Bibelverse. Sollte Gott nicht gesagt haben,
mach das, mach das, mach das, und schon kommst du ins Schleudern, weil du nicht nach der Schablone läufst, in der sie vielleicht selber drinstecken. Kleine Verschiebungen reichen aus, um vom Ziel abzukommen. Kleine Betonungen, Verzögerungen, kleine Behauptungen, und schon ist die Hölle los. Und du kommst vom Kurs ab. Satan versucht, von der Rechenschaftspflicht dich abzuhalten. Du sollst lernen, ich bin Gott verantwortlich für mein Gequatsche, für meine Reden, für meine Taten, für meine Handlungen. Und Herr, hilf mir, dass ich die Wahrheit erkenne. Was ist die Wahrheit? Lieber schweige ich, bevor ich was sage. Ich bin meinem König verantwortlich. Da will der Teufel dich davon abhalten. Ich kämpfe und lebe für ihn. Meine Sache ist nicht wichtig. Seine Sache muss sich bewahren. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Es geht um seinen Sieg, nicht um meinen Sieg. Es geht um seinen Erfolg, nicht um meinen Erfolg. Es geht nicht, dass ich mich profiliere, mich selbst verwirkliche. Nein, eines Tages will ich bei Jesus auf dem Triumphwagen sitzen und dann sagen, Halleluja, gesiegt hat der Löwe von Juda. Der Herr. Aber ich habe mitgekämpft. Ja, wir machen die Fußballspieler. Die jubeln, zurzeit dürfen sie gar nicht spielen, schade. Eigentlich deshalb ist es gibt keine schönen Spiele mehr. Der Teufel hat auch das schon vermasselt. Weißt du, da spielen 11 Mannequins von meinem Verein und dann gehen sie nach Hause. Wir haben gesiegt, unser Team hat gesiegt, wir haben gesiegt und so weiter. Ja, der Herr hat gekämpft, aber wir feiern seinen Sieg. Fang an, die Siege Gottes zu feiern, sitz mit dem Herrn auf dem Triumphwagen, rühme den Herrn und preise den Herrn. Weißt du, in dieser Welt, in der Politik, in der Religion und überall dreht sich alles nur um Gewinn. Ja, nicht um die Wahrheit und nicht um wahre Qualifikation. Wir erleben, warum, ja, hier, erleben tagtäglich, wenn ein Mensch altert, verstehst, das ist nichts mehr wert. Gehörst zum Schrott schon. Wenn du 40 bist, gehörst schon zum alten Eisen. Du bist nicht mehr zu gebrauchen. Du wirst schon abgeschrieben. Diese älteren Personen sind dann minderwertig, kommen sich auch so vor und glauben, dass sie da sind. Aber alter Wein ist ein guter Wein. Denk drüber nach. Ja, der Mensch wird abgewertet, in unserer Gesellschaft herabgestuft, wird ignoriert, einfach auf die Seite gestellt. Lass die Jungen vor. Ein Blödsinn. So macht der Teufel die Menschen fertig. Die biblische Ethik ist ganz was anderes. Weißt du, die Belohnung kommt erst am Ende, wenn du den Sieg hast, wenn du nach Hause kommst. Da kommen die wahren Soldaten des Herrn, die Helden Gottes nach Hause. Und es wird etwas Wunderbares sein, wenn die Erlösten einmal in den Himmel einmarschieren. Halleluja. Was Gott am meisten schätzt, das ist in dieser Welt minderwertig. Was soll das? Ja, Gott hat sich erwählt, das, was nichts ist in dieser Welt. Was in den Augen des Menschen, dieser Menschen groß ist, das ist hier bei Gott klein. Und das, was bei den Menschen klein ist, das ist bei Gott groß. Denk drüber nach. Das muss in dein Hirn eingehen, in deine Schädelstätte. Ja, das gilt auch in der Kirche und nicht nur in der säkulären Welt. Wir wollen alle so einen Nervenkessel des Sieges haben, aber die Qual der Niederlage will keiner erfahren. Ich möchte nicht auf dem Bauch liegen. Ich möchte nicht auf alle vier krabbeln. Ich möchte nicht stille sein. Ich möchte nicht aufgeben. Bleib tapfer bis zum Schluss. Bleib tapfer bis zum Schluss. Auch jetzt in dieser Krise. Halte durch. Gib deinen Glauben nicht auf. Kapituliere nicht. Der Feind möchte, dass du kapitulierst. Ich lese eine Geschichte, steht bei manchen in der Bibel, bei manchen nicht, aus 2. Makkabäer Kapitel 7. Da heißt es, und es begab sich, dass eine Familie, Mutter mit 7 Söhnen, ergriffen worden vom König Antiochos, einen griechischen König und so weiter. Und sie wurden gezwungen, Schweinefleisch zu essen. Und man hat die 7 Kinder ausgepeitscht und sie gezwungen, sie sollen Fleisch, Schweinefleisch essen, aber sie haben kein Schweinefleisch gegessen. Und da heißt, lese ich hier, der eine aber von ihnen nahm das Wort für die anderen, also der Älteste, an und sagte als Sprecher, was willst du von uns erfahren und uns erfragen? Wir sind doch bereit, lieber zu sterben, als das väterliche Gesetz
das Gesetz der Juden damals zu übertreten, beim Antiochus damals. Da befahl der König, außer sich vor Zorn Pfannen und Kessel glühen zu machen. Als das geschehen war, ließ er sofort den Wortführer, den Ältesten da vortreten. Und die Zunge wurde ihm ausgeschnitten und die Kopfhaut ihm abgezogen und die Hände und Füße abgehauen, wobei die übrigen Brüder und die Mutter mit zusehen und ansehen mussten. Stell dir mal vor, das war vor Christus. Steht in den Apokryphen, 2. Makkabäer 7. Und so verstümmelten er den, noch den Lebenden und so weiter und dann in die Pfanne gehauen. Der Teufel möchte dich in die Pfanne hauen, Bruder, Schwester. Bleib stark. Lern von diesen Märtyrer, die für das Gesetz des lebendigen Gottes geeifert haben. Wenn der Dampf noch in der Pfanne sich verbreitete und so weiter, ermahnten sie sich gegenseitig samt der Mutter, also die übrigen 6 und so weiter, mutig zu sterben, indem sie sagten, Gott der Herr sieht es und er erbarmt sich unserer gewisslich. So wie Moses es in seinen rückhaltlosen Schriften Israel gegeben hat, so wollen wir weiter dem Worte treu bleiben. Bleibt dem Wort Gottes treu. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat der liebe Gott gesagt. Und so weiter. Und über seine Diener wird er sich erbarmen, aber der hat sich über keinen dieser 7 erbarmt. Ja, bleib treu, auch wenn du das Erbarmen Gottes jetzt nicht erlebst. Verstehst du mich? Wir rühmen unsere Trübsale. Schade, dass dieser Abschnitt nicht in der offiziellen Bibel steht, sondern nur in der Septuaginta. Als nun der Erste auf diese Weise den Tod erlitten hatte, führte man den Zweiten zu Martha. Und nachdem man ihm die Haut samt den Haaren vom Kopf abgerissen hatte, fragte man ihn, willst du essen vom Schweinefleisch, ehe dir der Leib Glied für Glied gemartert wird? Und als er in seiner Muttersprache sagte, nein, und geantwortet hatte, erlitt er die gleichen Qualen wie der Erste. Als er nun in den letzten Zügen war, rief er, du Verfluchter! Ja, du darfst ruhig den Teufel verfluchen und das Böse verfluchen. Das muss nicht sagen, Halleluja! Also ich wäre wahnsinnig, wenn ich das tun würde. Du Verfluchter! Du nimmst uns jetzt das zeitliche Leben, aber der König der Welt wird uns, die wir hier für sein Gesetz sterben, zu ewigem Leben wieder auferstehen lassen. Das sind Helden. Nach diesem wurde der Dritte gemartert, und als man die Zunge von ihm verlangte, streckte er schon selbst sogleich die Zunge raus und hielt die Hände mutig hin und sagt, habt uns mir ab. Und er sagte mannhaft, vom Himmel habe ich diese Glieder bekommen und ich gebe sie wieder zurück dem Gesetzesgeber, der mir diese Glieder gegeben hat. Und sie werden für mich im Himmel erhalten bleiben. Und so, dass selbst der König und seine ganze Umgebung über den Mut dieses Jüngling staunten, der die Schmerzen für sich für nichts erachtete. Das ist Glaube. Nicht nur Halleluja, Halleluja, wenn es gut geht. Aber hier, stell sich raus. Als dieser nun den Tod erlitten hatte, martete und peinigte man den Vierten auf dieselbe Art und Weise. Als es dann mit ihm zum Sterben ging, rief er aus, es ist trostreich, wenn man durch die Hand der Menschen stirbt, sich an Gottes Verheißungen sich hält und hofft und von ihm wieder auferweckt wird. Ja, dir jedoch, mein Lieber, dir glüht ganz was anderes. Dich erwartet ganz was anderes als Gericht Gottes. Uns erwartet die Auferstehung. Wir haben den Glauben an die Auferstehung. Und gleich darauf führten sie den Fünften herbei und begannen ihn zu martern. Die mussten das alles noch mit ansehen. Er aber blickte den König an und sagte, unter den Menschen besitzt du Macht. Und obgleich du sterblich bist, tust du, was du willst. Bilde dir nichts ein, mein Lieber, dass unser Volk von Gott verlassen werde. Warte nur ab. Du wirst seine große Macht erfahren von Gott also, wie er dich und dein Geschlecht strafen wird. Nachdem diesen führten sie nun den Sechsten herbei, der sterbend ausrief, gib dich den eitlen Irrtum nicht hin. Wir Juden leiden so durch unsere eigene Schuld, was wir verschuldet haben. Damals waren sie in Gefangenschaft geraten, weil wir gegen unseren Gott gesündigt haben. Darum sind wir so befremdlichen Dingen ausgesetzt und müssen entgegentreten. Rechne du aber nicht drauf, ungestraft zu bleiben, lieber Antiochus, nachdem du gewagt hast, gegen Gott zu streiten. Ganz besonders bewundernswert aber und eines ruhmreiches Andenken würdigte die Mutter den Jungen und seine 7 Söhne, die sie vor ihren Augen sah, wie sie sterben und wie sie heimgesucht wurden. Und die Mutter ermutigte, tapfere Mutter, heilige Mutter. Ja. Die Mutter ermutigte, setzt eure Hoffnung ganz auf den Herrn. Und das ist, was ich weiter sagen möchte. Heute Morgen, setzt deine Hoffnung ganz auf den Herrn. Und jeden von ihnen sprach sie in ihrer Landessprache, also in Hebräisch, Mut zu, voll edler Gesinnung und indem sie, ja, ihre weibliche Gemütsart durch männlichen Mut voller Wirkung zur Wirkung brachte, sagte sie ihnen, ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib zur Entstehung gekommen seid und nicht wie ich, und nicht ich bin es gewesen, die euch den Odem und das Leben gegeben hat. Und nicht ich habe die Bestandteile eines jeden von euch kunstvoll zusammengefügt. Darum wird auch der Schöpfer der Welt, der die Menschen entstehen ließ und so weiter und den Ursprung aller Dinge geschaffen hat, da wird der Herr Gnade schenken und euch nach seiner Barmherzigkeit wiederbringen. Da nun Antiochus merkte, wurde er voller Zorn und verachtet, wie er verachtet wurde. Er hegte Argwohn, sie erschmähte die Leute und sie schmähten ihn wieder. Du sollst den Teufel auslachen, du sollst den Teufel schmähen und sagen, du hast nichts zu melden, so wie diese Mutter hier gemacht hat. Sie schmähte ihn in ihrer Sprache und redete dem Jüngsten, der noch übrig war, der allein noch übrig war, nicht nur mit freundlichen Worten zu, sondern versicherte ihm sogar mit einem Eid, er wolle ihn reich und glücklich machen, wenn er vom Gesetz seiner Väter nicht abfiele, sondern zu Gott halte und so weiter. Antiochus hat alles versucht, den Jungen noch zu beschwichtigen, ihm hat versprochen, du wirst reich, ich schwöre dir und so weiter. Und die Mutter sagte, glaub nicht dem. Aber als der Jüngling darauf nicht achtete, was der König hier versprochen hat und so weiter, hat er noch die Mutter versucht, dass sie wenigstens den Sohn überredet. Aber die Mutter sagte, mein Sohn, erbarme dich meine, ich habe dich 9 Monate lang unter meinem Herzen getragen und dich 3 Jahre lang gesäugt und habe dich ernährt, gepflegt und dich bis zum jetzigen Alter großgezogen. Ich bitte dich. Ja, ich bitte dich. Mein Kind, erhebe deine Augen, schau zum Himmel auf. Schau zu dem, der Erde und alles gemacht hat und so weiter und ohne dem nichts entstanden ist. Fürchte dich nicht vor diesem Henker hier, sondern erweise dich als ein Tapferer deiner Brüder. Erweise dich als ein Tapferer. Und wir haben eine Wolke von Zeugen, lies Hebräer 11, Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben, die ihr Leben in die Waagschale geworfen haben. Du sollst deine Brüder nicht enttäuschen, du sollst Jesus nicht enttäuschen. Dulde den Tod. Junge, hat die Mutter gesagt, damit dich am Tage des Erbarmens, ja, du mit deinen Brüdern sie alle wieder gewinnst. Während sie noch mit ihm redete, sagte der Jüngling, worauf wartet ihr noch? Worauf wartet ihr noch? Und ich gehorche den Befehlen des Königs nicht. Ich gehorche dem Gesetz unserer Väter. Du aber, der du alle diese Grausamkeiten gegen die Hebräer ausgedacht hast, wäre nicht. Ja, du wirst, denk nicht, dass du der Hand Gottes entrinnen kannst. Wir nämlich leiden um unsere eigenen Schuld willen, weil wir gefallene Menschen sind oder was auch immer war, versagt haben. Wer nun auch der lebendige Gott, um uns zu strafen, um uns zu bessern, uns für kurze Zeit zürnt, Trübsal zulässt, so wird er sich doch um seinen Dienern wieder erbarmen. Du aber, Verruchter, Abscheulicher aller Menschen. Und es war ein sehr grausamer König, der versucht, über die Leichen zu gehen. Ja, du hast keine Hoffnung. Wenn du deine Hand gegen den himmlischen Diener aus erhebst, pass auf, was da passiert. Du bist der Rache des Allmächtigen noch nicht entgangen, der alles sieht. Denn unsere Brüder sind jetzt, nachdem sie für eine kurze Zeit Qual erlitten haben, dem ewigen Leben der Verheißung nahe. Von Gott sind wir gerichtet, wir bekommen unsere gerechte Strafe, aber du wirst für deinen Übermut büßen, mein Lieber. Ich gebe jetzt, ebenso wie meine Brüder, Leib und Leben für unseren väterlichen, für das väterliche Gesetz. Ich gebe das alles hin. Der Allmächtige wollen auch, ja, seinen Sohn ablassen, wie auch immer. Und ich möchte in die Ruhe Gottes eingehen. Außer vor Zorn behandelte der König diesen jungen Burschen noch grausamer als die anderen und verhöhnte ihn, war verbittert. Und so starb auch dieser im Vertrauen auf Gott. Und zuletzt, nachdem ihre Söhne hingerichtet wurden, die tapfere Mutter mit den tapferen Kindern, ja, die sind unsere Zeugen, sind in Apokryphen. Und gewiss wird es auch heutzutage, in den nächsten Tagen, Monaten, Jahren, wird es Menschen geben, die ihr Leben nicht wert geachtet haben, die das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben. Ja, Gott möge uns Kraft geben. Und deshalb diese Predigt nicht halte. Ich möchte dich ermutigen, in dieser Zeit, sei tapfer und sei stark. Gott im Himmel, ich danke dir für diese Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Aus Hebräer 11 haben wir noch mehr Zeugen als solche. Herr, der Teufel, das Böse, das versucht zu triumphieren, aber du hast ihn besiegt, diese ganze Böswilligkeit, wie das auch immer entstanden ist, durch wen es auch gekommen ist, dieses vergängliche Leben vergeht, unsere Tage schwinden dahin, ja, und eines Tages werden wir vor dir sein und wir werden den Sieg des allmächtigen Gottes feiern. Gib uns Kraft, lieber Vater im Himmel, tapfer zu sein bis zu unserem seligen Ende. Dein Wort sagt uns, wer beharrt bis zum Schluss, der wird das alles ererben. Im Psalm 56, Vers 3 sagst du, lieber Vater, wenn ich Angst habe, da bete dein Mann, vertraue ich dir. Und David wäre ohne dem Goliath niemals David geworden. Und du hast Jesus, ja, gegeben, der die Mächte der Fürstentümer und Gewalten besiegt. Und sein Sieg ist unser Sieg. Jesus, dass du siegst, bleibt ewig ausgemacht. Halleluja. Ich segne alle, die uns heute Morgen zugehört haben, die diese Predigt im Internet hören. Segne alle Menschen und lass sie ein Segen sein, wo sie auch sind, in dieser schweren, trüben, dunklen Zeit. Amen.